folgendes Szenario. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Flughafen oder am Bahnhof. Ihre Schrittfolge, Sie sind in Eile, ist etwas auffällig. Sie werden von Kameras identifiziert, Gesichtserkennung. Ihre Daten werden korreliert. Sie haben auffällige Kontobewegungen, auffällige Reisebewegungen. Sie werden prophylaktisch verhaftet, denn Sie hatten unter Umständen eine Straftat geplant. Aber die Maschinen wissen es. Sie haben sie wirklich geplant. Ist das realistisch? Ist das bedrohlich? Ist das eine Dystopie oder ist das ein Potenzial an größerer Sicherheit in Zukunft, wenn die Maschinen die Macht übernehmen, Sachen Überwachung? Das ist heute unser Thema, die Zukunft der Überwachung hier im Online-Talk. Und dazu erstmal hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Heidmeier. Diese Ausgabe ist Teil einer Doppelausgabe. Wir werden in der kommenden Woche über die Macht der Algorithmen sprechen und ihren Einfluss auf die digitale Wirklichkeit. In dieser Woche geht es um die Zukunft der Überwachung und dazu haben wir ganz unterschiedliche Gäste heute hier an Bord. In Hamburg beim NDR zugeschaltet begrüßen wir Silvia Jonig. Sie ist von FIF, dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
In Bad Zwischenahn ist uns zugeschaltet per Telefon Nils Johanning, Geschäftsführer der Sicherheitsfirma Innotec.
Moin, moin.
Morgen, morgen. Herr Ruch, Andreas Ruch, ist uns in Dortmund zugeschaltet. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Also dort heißt in der Region Ruhrgebiet.
Genau,
guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und hier in Berlin ist Linus Neumann. Er ist von Haus aus Psychologe. Er ist auch im Netz bekannt als Blogger auf netzpolitik.org, aber heute vor allen Dingen hier als Vertreter der Netz-NGO Digitale Gesellschaft e.V. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir uns gleich hier nach Kräften streiten werden, ob die Zukunft der Überwachung denn bedrohlich ist oder vielleicht auch eine große Chance in Sachen Sicherheit, noch kurz die Aufforderung an Sie. Schalten Sie sich einfach ein hier in das Gespräch. Das geht am besten via Twitter. Einfach einen Tweet mit @dradiowissen lossenden und wir versuchen dann Ihre Stellungnahmen, Ihre Kommentare oder Fragen aufzunehmen. Das Ganze geht auch auf der Facebook-Seite von dradiowissen. Ja, Linus Neumann hier in Berlin. Ich habe ja so ein Szenario angerissen am Anfang, wie das aussehen könnte. Dahinter verbergen sich ja so Sicherheitsprojekte wie beispielsweise INDECT von der Europäischen Union oder FAST vom amerikanischen Heimatschutzministerium. Ist das eigentlich ein völlig überzeichnetes Szenario, was ich da gerade losgelassen habe?
Also wenn man den heutigen Stand betrachtet, dann halte ich das, also wir sind sicherlich noch sehr weit davon entfernt, dass so etwas zuverlässig funktionieren sollte. Aber es ist natürlich ganz klar und unbestritten, dass die Technik für solche Sachen gerade entwickelt wird und man dabei ist, darauf hinzuarbeiten. Ich persönlich habe gewisse Zweifel, dass das jemals so gut funktionieren wird, aber das ist ja eventuell auch nicht der Punkt. Die Frage stellt sich ja schon, was überhaupt eigentlich Menschen dazu bewegt, sich irgendwie so bedroht zu fühlen, dass sie denken, dass das irgendwie notwendig ist, so eine riesige Überwachung und alle Daten zu korrelieren.
Fühlen Sie sich denn von dieser Überwachungstechnik bedroht? Dieser, die da vermeintlich in Planung ist?
Also ich, wie gesagt, aktuell fühle ich mich da nicht von bedroht, aber deswegen denke ich, dass, gerade weil ich mich bis jetzt noch nicht wirklich davon bedroht fühle, denke ich, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, sich noch dagegen zu wehren und das zu verhindern, dass sich die Gesellschaft in so eine komische Richtung entwickelt.
Silvia Jonig vom Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wie ist denn Ihre Haltung eigentlich? Fühlen Sie sich davon tatsächlich persönlich bedroht, von diesen Überwachungsszenarien, die da teilweise ziemlich dramatisch in den Medien geschildert werden?
Ich sage mal vorsichtig nein. Also momentan fühle ich mich nicht davon bedroht, weil ich es für technisch nicht umsetzbar halte. Allerdings, auch wenn nur ein Teil dieser Technik eingesetzt werden würde, würde es bedeuten, dass quasi man aufgrund von Algorithmen und irgendwelchen coolen Modellen, die man quasi nicht überprüfen kann, gescreent wird und eine Annahme übereingestellt wird. Und da würde ich sagen, darf man nicht mit Zuverlässigkeiten arbeiten, sondern man muss es wissen und man kann es nicht wissen. Und von daher würde ich sagen, ich fühle mich davon partiell bedroht.
Nils Johanning, Sie sind ja Geschäftsführer der Sicherheitsfirma Innotec. Sie sind Teil des Forschungsprojekts INDECT. Sie arbeiten an diesem Projekt mit. In den Medien hat man doch den Eindruck in den letzten Wochen, gerade in Folge auf die Debatte um den sogenannten Staatstrojaner, dass da ganz schön viel Hysterie unterwegs ist. Wie erleben Sie das eigentlich? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da dämonisiert werden mit Ihrer Technologie?
Gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da hysteriert wird. Was wir eben feststellen, natürlich auch sehr pragmatisch an unserem Beispiel, weil wir sehr viele Medienbesucher haben und dann sehen, wie das, was hier besprochen wird, dann medial dargestellt wird, da wird schon aus unserer Sicht medial ein Schreckensszenario auch ein wenig aufgebaut. Also wenn wir bezogen auf dieses Projekt INDECT sprechen, dann wird eigentlich häufig gar nicht gefragt, was macht Index eigentlich alles, sondern es wird vorausgenommen, Index scheint ja fast mittlerweile sich zu einem Synonym entwickelt zu haben für einen Überwachungsstaat. Aber die Themen, die Inhalte, mit denen sich in diesem Projekt beschäftigt wird, betrachtet eigentlich gar nicht.
Dann sagen Sie uns mal, was die Themen sind. Was macht Index eigentlich genau? Wie funktioniert
es? Also es ist ein integriertes Projekt, in dem es 10 Arbeitspakete unterschiedlicher Art und Weise gibt, die letztendlich dann aber in einem oberen Layer auch verknüpft werden sollen, diese Daten. Also das fängt am Beispiel von Überwachungskameras, kann man es ganz gut illustrieren. Es wird häufig behauptet, wir würden neue Kameras aufbauen, mehr Kameras aufbauen, um noch mehr zu überwachen. Das ist nicht unser Ansatz. Die Zielsetzung, die wir zum Beispiel im Projekt Index haben, ist, dass wir bestehende Videoüberwachungssysteme, die es heute schon gibt, in Bahnhöfen, in öffentlichen Gebäuden, im öffentlichen Bereich, mit neuen Funktionen, neuen Algorithmen ausstatten, sodass, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, dass das dann erkannt werden kann. Und dann ist es auch nicht so, dass ein Computer dann entscheidet, das ist jetzt etwas, was hier verdächtig ist oder worauf eine Handlung erfolgen soll, sondern dann ist es so, dass diese, ich sag mal, Alarmmeldungen irgendwelchen Officern, Polizei oder Behördenleuten angeboten werden, zu sagen, Achtung, hier ist etwas, auf das du vielleicht mal näher achten müsstest. Also wenn man sich Videoleitstellen in großen Städten vorstellt, dann laufen da Hunderte oder Tausende von Kamerabildern auf, vor denen heute Leute vor Monitorwänden sitzen, um zu gucken, ob sie irgendwo etwas entdecken. Und da ist man nach einer halben Stunde, werden diese Leute in der Regel ausgetauscht, weil man danach gar nicht mehr in der Lage ist, etwas wahrzunehmen.
Aber das spricht doch dafür, dass die Maschinen eigentlich da die Auswertung vornehmen sollten, oder zukünftig? Nach bestimmten Mustern, die wir ihnen vorher geben?
Also genau, es werden im Prinzip, gilt es dann, Regeln zu definieren, was ist ein ungewöhnliches Verhaltensmuster, wann möchte ich einen Hinweis darauf bekommen. Und diese Detektion findet natürlich dann durch Computeralgorithmen in irgendeiner Form statt. Aber letztendlich eine Entscheidung, was daraus resultiert, das wird auch unserer Nachsicht immer irgendwo, Ansicht nach immer irgendwo bei Menschen liegen.
Andreas Ruch, Sie sind ja wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaften. Das heißt, Sie forschen genau auch in diesem Feld. Ist das jetzt ein reines Forschungsprojekt, dieses INDEC-Projekt? Denn so ist es ja momentan noch tituliert. Oder ist das nicht schon sozusagen die Vorwegnahme dessen, was Standard wird in näherer Zukunft?
Also ich, um das aufzugreifen, was Herr Neumann auch direkt am Anfang sagte und was gerade auch angesprochen wurde. Ich denke einfach, diese schiere Bilderflut, die wir dann haben werden, wahrscheinlich gibt es sehr viele einfach tatsächliche Hindernisse, die es allein schon verhindern, dass es tatsächlich so zum Einsatz kommt, dass möglicherweise die komplette reale Welt oder auch virtuelle Welt, wie es ja gern skizziert wird, dass sie komplett überwacht wird. Ich denke, gerade in Bereichen von kritischer Infrastruktur, also Bahnhöfe, Flughäfen oder ähnliches, ist es sicherlich möglich, dass es dort eingesetzt wird und dann nicht nur ein reines Forschungsprojekt bleibt, sondern auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Die Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich, ob wir das wollen, ob wir es als Gesellschaft wollen, dass ungewöhnliches Verhalten, was ja erstmal nichts Negatives ist, ungewöhnliches Verhalten kann sich hinterher als, oder kann harmlos sein, kann völlig neutral sein, ob wir es also wollen als Gesellschaft, dass jedes ungewöhnliche Verhalten erstmal einen Alarm auslöst, also erstmal einen Verdacht auslöst und sich wieder als ungefährlich herausstellen muss, ob es also gesellschaftlich wünschenswert ist und ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, jedes abweichende Verhalten erstmal zu registrieren und erstmal als verdächtig einzustufen.
Ist nicht da überhaupt die Frage zu stellen, dass im Umfeld von kritischen Infrastrukturen, wie Sie es genannt haben, das sind ja Bahnhöfe, Flughäfen, ja, Kraftwerke etc., es überhaupt zulässig ist, so eine Art Generalverdacht als Ausgangspunkt zu haben? Denn wir würden ja dann, wenn ich es richtig sehe, mithilfe von Kameras beispielsweise die Bewegung im öffentlichen Raum komplett screenen, um zu gucken, was ist da auffällig. Das heißt, wir setzen ja schon voraus beim kompletten Screening des öffentlichen Raums, dass es sozusagen ein Grundverdacht gibt als Ausgangspunkt, oder?
Naja, wir machen es ja heute schon. Also wenn Sie sich an einem Flughafen bewegen, werden Sie weniger, jetzt mal abgesehen von Toiletten oder Cafés, werden Sie weniger Bereiche finden, in denen Sie nicht überwacht werden. Und gut, das ist ein Eingriff, der aber in dem Bereich auch gerechtfertigt sein kann. Und die Frage, die sich dann im Anschluss stellt, wie weit gehen wir, wie weit überlassen wir es Algorithmen oder an welcher Stelle, wie niedrig setzen wir die Schwelle an, dass wir einen Alarm auslösen und dass das Verhalten überprüft wird. Aber unzulässig ist es per se nicht.
Also, ich finde es jetzt auch in dem Zusammenhang wichtig, dass momentan auch die Modelle, die jetzt schon eingesetzt werden oder die erstellt werden, ja gar nicht mehr öffentlich diskutiert werden können, weil sie nicht veröffentlicht werden oder nur in Teilen veröffentlicht werden. und somit die Möglichkeit gegeben wird, sie auch zu verifizieren und auch zu kritisieren.
Was würden Sie sich da wünschen? Also wenn das INDIC jetzt ein Forschungsprojekt ist, wo es diese 10 Arbeitspakete gibt, wie das Herr Jörning vorhin beschrieben hat, dass die Ergebnisse permanent öffentlich sind oder dass man da hospitieren kann? Wie kann ich mir das ganz plastisch vorstellen? Was wünschen Sie sich da?
Also die Ergebnisse müssen öffentlich sein. Das ist ein mit Steuergeldern finanziertes Projekt. Und damit gibt es keine Geheimniskrämerei. Die Ergebnisse sind offen, aber es wird auch eindeutig vom Projekt gesagt, zum Beispiel, dass Dinge, die zum Beispiel die operative Polizeiarbeit gefährden, nicht veröffentlicht werden. Und damit ist es natürlich, stelle ich in Frage, dass das Modell, so wie es jetzt dargestellt wird, auch das ist, was letztendlich umgesetzt wird und nicht da Teile drin sind, die quasi einem Bürger oder uns verheimlicht werden.
Vielleicht machen wir es mal ganz konkret, um das noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, auch für den Hörer, der das Projekt INDIC noch nicht so gut kennt. Herr Jörning, beschreiben Sie es mal anhand Ihres Arbeitspaketes, Ihres Auftrags. Was tun Sie ganz konkreter und wo verläuft da die Grenzlinie zwischen dem, was öffentlich sein kann und dem, was vielleicht auch geheim bleiben muss, um einfach dem Täter nicht schon einen Wissensvorsprung zu geben?
Also das ist natürlich, weil so viele Arbeitspakete sind, sehr schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Aber grundsätzlich ist es so, dass alles, was dort an wissenschaftlichen Arbeit auch eingebracht wird, erarbeitet wird. Es sind ja auch teilweise technische Fragestellungen, die erstmal grundlegend gelöst sein müssen, bevor man überhaupt oben weiter aufsetzen kann. Das fängt mit der Übertragung von Bilddaten an, das fängt mit der Verifikation von digitalen Daten an, was ein sehr großes Arbeitspaket darstellt, an dem wir auch beteiligt sind. Da geht es darum, digitale Wasserzeichen in Dokumenten oder auch in Bilddaten einzubringen, um auch überhaupt zu verifizieren, sind das originale Daten oder hat die vielleicht irgendwo auch jemand eingeschleust und es sind gar keine echten Daten. Und all diese sehr grundlegenden Fragestellungen werden dort behandelt und das wird dann eben auch in Form von wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht. Und natürlich sind auch Behörden in diesem Projekt involviert, die sagen, okay, wenn wir uns die Zukunft vorstellen, sind das Arbeitsmittel, Arbeitswege, über die wir verfügen müssten. Und deswegen sind dort die Anforderungen definiert worden. Und das alles, was wir dort machen in diesem Projekt, wird auch tatsächlich veröffentlicht. Dass dann eine Behörde nicht sagt, wenn sie in einem Fall vielleicht, ich weiß nicht, irgendwo jetzt Daten über eine kriminelle Handlung gewinnt, wie sie dann intern damit umgeht. Ich denke, dass solche Sachen nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören, ist auch klar. Das sind aber auch keine Sachen, die jetzt aus den Steuergeldern heraus irgendwo in diesem Projekt erarbeitet worden sind.
Linus, nochmal.
Ja, ich finde das sehr schön, wie Sie jetzt, also wir haben jetzt eigentlich im Prinzip gerade nichts gesagt und sehr schön um den heißen Brei herumgeredet. Mhm. Vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen konkreter zu werden. Also was wir gerade ja irgendwie womit wir uns auseinandergesetzt haben, waren Algorithmen zur Erfassung von Verhalten. Ja, also von mir aus, sollen Sie mal machen, komme ich gleich nochmal drauf. So, das größere Problem eigentlich an diesem INDIC-Projekt ist ja, was Sie gerade so im Nebensatz sagten, dass Sie im Prinzip zentrale Datenerfassung verbinden und verknüpfen wollen. Das ist ja der zentrale Aspekt von INDIC. Ja, also möglichst viele Informationsquellen zu vereinen. Es gibt ja dieses schöne Werbevideo, das sich jeder auf YouTube anschauen kann, wo also genau diese Idee, ja, Person läuft da rum, ist die verdächtig und die Polizei soll quasi schon per Mausklick nur noch auf den zeig mal die Kontobewegungsbutton klicken, ja, also jetzt in der absoluten Optimierung oder in der Traumvorstellung. Das heißt, es wird da soll da eine zentrale Datenerfassung, zentrale Datenbank, in denen möglichst alle oder möglichst viele Informationen drin sind, angelegt werden. Das ist ja schon mal ein großes Problem.
Stimmt das? Welche Daten werden da erfasst? Was sind denn die Daten, die da korreliert? Upsa. Was sind denn die Daten, die da korreliert? Ich habe gerade das YouTube-Video gesucht von dem INDIC-Beitrag. Was sind denn die Daten, die da erfasst werden? Sind das Kontobewegungen? Sind das Reisebewegungen? Sind das Geburtsdaten, Sternzeichen, Blutgruppe? Oder was wird da erfasst und was wird wo und wie verglichen und miteinander in Verbindung gesetzt, also korreliert?
Ich weiß nicht genau, was jetzt tatsächlich heute schon gemacht wird. Ich denke, dass da auch noch einige Gesetze im Weg stehen in jedem Land dieser Welt oder zumindest in Deutschland, die diese Verbindung dieser Daten heute auf jeden Fall eigentlich nicht erlauben sollten. Aber
Nils Jörning, wie ist das bei INDIC? Sie sind doch da beteiligt. Sie sagen, es geht darum, ein integriertes Sicherheitskonzept zu entwickeln. Welche Daten werden wie erfasst und wie miteinander in Verbindung gesetzt im Idealfall?
Also grundsätzlich haben wir erstmal keine Daten auf irgendwelche reellen Systeme. Es wird häufig gesagt, wir bekommen Telefongesprächsdaten, also wir würden sogar DNA-Daten erfassen. Das sind alles Sachen, die wir sehr häufig hören. Letztendlich ist dort ein System, wird dort entwickelt, auch mit offenen Standards und offenen Schnittstellen. Und es ist dann halt grundsätzlich, ich sage mal, es ist eher eine Grundlage zu sagen, wir haben hier Schnittstellen, um Daten im Zweifelsfall auch zu verknüpfen,
genau,
und abzugleichen. Aber da sind jetzt keine konkreten Datensätze, auf die wir irgendwo zugreifen würden, Stand heute.
Aber was sind das für Schnittstellen? Was verbinden diese Schnittstellen mit dem Projekt? Habe ich noch nicht ganz verstanden, Herr Johanning.
Also grundsätzlich ist die Idee, dass man natürlich Schnittstellen haben kann, die dann irgendwann vielleicht in Telefonsysteme reinreichen, in Bilddatenbanken, ins Internet, um auch dort natürlich dann Bilder zu erfassen, diese wiederum mit Videodaten zu verknüpfen. Das ist etwas, was als Idee irgendwo dahinter steht. Aber dafür, wie gesagt, da arbeiten wir an diesen Grundlagen, um zum Beispiel, wenn man spricht heute...
Um das nachher möglich zu machen. Ja,
genau.
Vielen Dank.
Genau.
Also Sie haben also jetzt quasi dann bestätigt, Sie arbeiten daran, eine offene Schnittstelle des Austausches zu schaffen für Daten jedweder Art, Kompatibilitätsprobleme zu umgehen, um dann... ja, letztendlich einen offenen Standard zu haben, oder sei er offen oder geschlossen, eine klare Definition, wie Daten, was weiß ich, in welcher API zusammen zur Verfügung gestellt werden sollen. Wunderbar. Das ist jetzt, also da entschuldigt Sie ja jetzt nicht, dass Sie sagen, im Moment haben wir keine Daten, mit denen wir das machen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten an dieser Verknüpfungsschnittstelle. Einen weiteren Aspekt, den ich noch ganz kurz anbringen wollte, ist, dass Sie... Also wir haben ja einerseits hier diese Idee mit dem Terror, ja, es wird immer, ja, der Terrorist kommt. Gut, der Terrorist war jetzt in den letzten 10 Jahren, ist sehr selten gekommen. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt da irgendwie trainieren wollen, Ihre Verhaltenserkennung oder so, da brauchen Sie ja, also so ein System, wenn ich das jetzt entwickeln möchte, das muss ja lernen, das muss validiert werden. Ja, es muss irgendwie lernen, was ist normales Verhalten, was ist auffälliges Verhalten. Und dann soll es irgendwie quasi, während es läuft, lernt es quasi, okay, das habe ich für auffällig gehalten, aber es war ungefährlich, das habe ich für unauffällig gehalten, aber es war gefährlich. Das heißt, Sie wollen, dieses System muss irgendwie validiert werden, muss irgendwie lernen. Dafür braucht es relativ viele Fälle, ja. Und deswegen eignet sich sowas natürlich sehr viel besser für beispielsweise, ja, Kleinkriminalität, die eben sehr viel häufiger ist, als Terrorismus.
Naja, blicken wir mal nach Berlin, wo wir jetzt hier sitzen, Linus Neumann. Es gab im Berliner Hauptbahnhof diverse Brandanschläge in den letzten Wochen. Es gab diverse Fälle von U-Bahn-Schlägereien, wo es zu Todesfällen gekommen sind. Ich glaube, wenn mein Sohn oder mein Bruder bei so einem Fall zu Tode gekommen wäre, wäre ich sehr dankbar, wenn ich wüsste, dass die U-Bahnhöfe sicherer sind durch so ein System.
Wunderbar. Wobei, aber kommen Sie bitte an den Aspekt, dass das Gerät mir so eine U-Bahn-Schlägerei vorher anzeigt. Wenn Sie das machen, dann können wir uns darüber unterhalten. Das ist eine absolute Utopie. Ich hoffe, oder ich gehe davon aus, dass das System im Falle der Schlägerei dann blinken würde und sagen würde, das ist unnormales Verhalten. Ja.
Herr Jörning, ist das genau so ein Szenario, mit dem Sie was anfangen können? Also Stichwort Berliner Hauptbahnhof oder U-Bahnhöfe. Geht es Ihnen tatsächlich um Terrorbekämpfung? Und da sagt ja Herr Neumann zu Recht, die Terrorfälle sind tatsächlich deutlich weniger geworden, als das vielleicht zu erwarten war noch vor 10, 12 Jahren. Oder geht es Ihnen darum, auch eben grobe Gewalttätigkeiten beispielsweise?
Es geht um die Sicherheit ja in städtischen Umgebungen vor allem. Und da ist dieses Beispiel Bahnhof, kann man sehr gut bringen. Und niemand behauptet oder wäre so vermessen zu behaupten, man würde eine Schlägerei detektieren, bevor sie stattfindet.
Aber was tun Sie dann?
Ja, es geht darum, wenn zum Beispiel, also wir verknüpfen zum Beispiel Audio und Video. Das heißt, wenn auf bestimmte zum Beispiel Hilfe... Rufe oder ähnliches, Schüsse, brechendes Glas oder ähnliches, Geschrei. Wenn diese Sachen festgestellt werden können, entwickeln wir Kameras oder Funktionen für Kameras, dass sie sich auch nach diesem Audiosignal hin ausrichten können, um da dann auch bessere Daten zu liefern. Und dann soll ein solches Videosequenz natürlich mit einer entsprechenden Meldung, Achtung, hier findet etwas statt, weitergeleitet werden.
Also Silvia Jonig, das ist doch etwas, was wir begrüßen müssten eigentlich. Wenn ich das richtig sehe, ist es doch so, dass uns das ermöglicht, dass eben gerade in schlecht beleuchteten U-Bahnhöfen das Gefühl von Sicherheit zu später Stunde größer wird, oder nicht, Frau Jonig?
Eigentlich, ich würde sagen, nein. Weil mir ist jetzt als Opfer ja überhaupt nichts nutzt, wenn das von der Kamera aufgezeichnet wird, dass ich gerade zusammengeschlagen werde. Wenn die Passanten, die oben herumstehen, sich denken, ach, die Kamera zeichnet jetzt ja auf und brauche ich nicht hingucken, brauche ich nicht einschreiten, lass ich mal... Also von daher würde ich eher sagen, dass das zum Gegenteil führt, dass die Leute sich nicht mehr umeinander kümmern, sondern einfach davon ausgehen, dass die Straftat aufgeklärt wird, weil ja die Kameras laufen.
Gut, Sie appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Bürger, aber wenn ich Herrn Johanning richtig verstehe, ist es ja so, dass diese Funktion, dass eben die Kameras sich dem Audiosignal nach orientieren können, auch dazu dienen könnte, dass eine entstehende Schlägerei frühzeitig erkannt wird und dann eben eingeschritten werden kann von den Sicherheitskräften.
Nur,
es würde ja die Chance schon erhöhen, dass sie eben nicht zum Beispiel da zu Tode kommen.
Das müsste man voraussetzen, dass die dann auch da gerade da sind. Also wenn man jetzt mal die Entwicklung auf den U-Bahnhöfen gerade mal sieht, ist es ja so, früher gab es dort Leute, die abgefertigt haben. Die gibt es nicht mehr. Es gab Leute oben, die irgendwie die Fahrscheine verkauft haben, die gibt es auch nicht mehr. Und die Sicherheitsleute fahren mit der U-Bahn mal mit und mal nicht und sind vielleicht zufällig dort, aber bis die da sind.
Also Sie befürchten, wir delegieren die Macht scheinbar an die Maschinen und simulieren ein Gefühl von Sicherheit, aber in Wahrheit dünnen wir beispielsweise das Sicherheitspersonal aus und nehmen in Kauf, dass es doch zu mehr Gewalttätigkeiten kommt, nur dass die Aufklärungsquote unter Umständen höher wird, da wir eben technisch in der Lage sind, diese Ereignisse besser nachzuvollziehen.
Ja.
Herr Ruch?
Ja, wenn man an der Stelle sich das Beispiel England anguckt oder auch anguckt, womit meist geworben wird, es wird für Videoüberwachung wird meist geworben mit Prävention, dass irgendetwas verhindert wird, was aber als einziges Argument zieht und was jetzt auch gerade als einziges Argument gebracht wurde, dass möglicherweise die Strafverfolgung erleichtert wird. Mhm. Wenn wir uns England oder Großbritannien angucken, wo wir in sehr vielen Bereichen fast flächendeckende Videoüberwachung haben, gibt es keine Erkenntnisse, die dahingehen, dass Gewalttaten verhindert werden. Maximal werden vielleicht Kfz-Einbrüche verhindert, was aber im Verhältnis dazu sicherlich keine flächendeckende Videoüberwachung rechtfertigt. Denn wie gerade es angesprochen wurde, selbst wenn die Kamera es aufzeichnet, ist es schon passiert. Es mag sich möglicherweise dann die Strafverfolgung erleichtern. Aber ob wir da so einen großen Eingriff in unsere Freiheit haben wollen, um hinterher Straftaten aufzuklären, ist die Frage.
Herr Jornig, wie ist die Strategie bei INDECT aus Ihrer Sicht? Geht es um eine bessere Strafverfolgung, nachdem eine Tat geschehen ist, oder geht es tatsächlich darum, den Versuch zu unternehmen, Straftaten in ihrer Entstehung zu entdecken und eventuell zu vereiteln?
Also es geht schon darum, natürlich auch, wenn etwas entsteht, möglichst früh eine Erkennung zu haben, was ich nochmal anbringen wollte, weil wir unterhalten uns jetzt hier, wir möchten keine Kameras haben. Also zum Beispiel in Südafrika, Kapstadt, war lange Zeit die Stadt mit den meisten Kopfschüssen täglich. Das heißt, dort sind bis zu 20 Leute täglich per Kopfschuss getötet worden.
Und Sie hätten dann die Kamera geliefert, die sich da schneller hinbewegt und das aufzeichnet? Oder was?
Nein.
Das Beispiel ist ja ohnehin irgendwie absolut
wahnsinnig. Vielleicht darf ich ganz kurz ausreden an der Stelle. Aber es ist eben ein Beispiel, in dem man dort dann massiv die Sicherheitstechnologien aufgerüstet hat. Man hat dann Videoüberwachung überall hingebracht und man hat die Systeme dort und man reagiert auch entsprechend schnell. Natürlich kann ich so etwas dann nicht verhindern, aber ich kann viele Sachen vielleicht schon, wenn ich merke, dort ist ein Gerangel, dort ist etwas auf und läuft etwas auf und ich kann da dann vielleicht Personal frühzeitiger hinschicken oder ähnliches.
Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Denn die meisten Rangeleien, die spielen sich in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten ab. Und bis dort tatsächlich jemand vor Ort ist und auch das Beispiel Südafrika, ob es tatsächlich an den Kameras liegt oder nicht, vielleicht dadurch, dass sich in dem Bereich soziale Ungleichheiten reduziert haben. Also ich glaube nicht, dass die Kameras tatsächlich präventiv Alltagskriminalität, die besonders schwer ist, eindämmt. Möglicherweise Einbrüche oder Diebstähle. Aber wer gewalttätig ist, wird sich nicht von Kameras abhalten lassen. Und ich glaube nicht, dass sie so frühzeitig intervenieren können, dass tatsächlich hinter die Verletzung oder der Tod verhindert wird.
Aber Herr Ruch, jetzt muss ich doch mal ganz naiv fragen. Ist es denn nicht so, dass ein Teil unserer kulturellen Verabredung die ist, wir bedrohen uns einander mit Strafe für Grenzverletzungen und dass das auch funktioniert und dass diese Kameras nichts anderes sind als Repräsentanten von Strafandrohung und dass ich auch mir als Schläger dreimal überlege, naja, begehe ich jetzt hier eine Straftat oder nicht, weil wenn die Kamera mich aufzeichnet, könnte es ja passieren, dass ich vielleicht eine Haftstrafe im Jugendknast absitze oder eben in einer normalen Haftanstalt.
Das ist die gesellschaftliche Idealvorstellung und ein bisschen das Wunschbild, was wir haben. Leider funktioniert es nicht. Jeder Straftäter oder jeder, der eine Straftat begeht, rechnet damit, nicht entdeckt zu werden. Und meistens sind es Spontantaten, gerade Gewalttaten. Und jeder Gewalttäter wird sich nicht oder kein Gewalttäter wird sich von einer Kamera abschrecken lassen. Man sieht es, wenn Sie das Beispiel Strafandrohung bringen, man sieht es in den USA, wenn die Todesstrafe tatsächlich wirken würde, hätten wir keine Taten, die mit dem Tod bedroht werden. Also diese Gleichung höhere Strafe gleich weniger Straftaten funktioniert leider nicht.
Sie hören den Online-Talk hier auf D-Radio Wissen. Wir sprechen über die Zukunft der Überwachung. Wir werden in der kommenden Woche auch dieses Thema weiterführen. Da geht es um die Macht der Algorithmen. Dann unter anderem hier an Bord Miriam Meckel, die gerade ein Buch geschrieben hat, Next, über eine Zukunft nach uns. Und der Blogger Sascha Lobo. Bleiben wir mal bei INDECT. Nils Johanning von der Firma Innotech. Das Ganze ist ja ein Forschungsprojekt. Es gibt in den USA ein verwandtes Forschungsprojekt, das nennt sich dort FAST, was ganz ähnlich konzipiert ist. Jetzt ist es ja so, dass Sie als private Firma da gemeinsam mit Universitäten forschen. Wie kann ich mir diese Zusammenwirken vorstellen von freier Forschung und kommerziell orientierten Unternehmen? Wie sind Sie da miteinander verknüpft?
Gut, das ist natürlich ein gewisser Erfahrungsaustausch, der da auch da findet. Wir haben ja Produkte wie zum Beispiel kleine Systeme zur mobilen Übertragung von Videodaten. Wir arbeiten selbst als Unternehmen an der Miniaturisierung auch von Ortungsgeräten.
An einer was, habe ich nicht ganz verstanden?
An der Miniaturisierung von Ortungsgeräten oder auch an autonomen Flugrobotern. Das ist ja auch ein Arbeitspaket des Projektes, wo es darum geht, dass solche autonomen Flugroboter, im militärischen Kontext würde man es vielleicht Drohne nennen, vielleicht auch zukünftig bei gewissen Aufgaben in der Stadt Behörden, Polizeiarbeit beispielsweise unterstützen können. Dabei geht es nicht darum, wenn irgendwo jemand aus dem Gefängnis rausläuft, den zu verfolgen, sondern wir haben da sehr pragmatische Anwendungen, wo es zum Beispiel geht, bei Verkehrsunfällen diese Systeme möglichst schnell an den Ort des Geschehens zu bringen, um durch Bildübertragung frühzeitig Informationen zu gewinnen, um vielleicht Menschenleben zu retten oder mögliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
Und was machen Sie mit den Peilsendern, die Sie gerade erwähnt haben?
Da geht es um die Sicherheit von Objekten jeglicher Art. Also das ist ja bis zum Personenschutz, sind das alles Themen, wo solche Sachen eingesetzt wird. Und das machen wir also auch global auf der Welt. Und da gibt es durchaus in sehr vielen Ländern, ist das gang und gäbe, dass auch dort Leute solche Systeme tragen zum eigenen Schutz.
Das heißt, dass beispielsweise die Kinder von sehr Wohlhabenden dann so einen Peilsender bei sich tragen für den Fall einer Entführung, um dann geortet zu werden?
Ja, oder auch Mitarbeiter wissen einfach, sie können sich im Zweifelsfall melden, sie können Alarmknopf drücken, wenn irgendwas los ist. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass bei der belgischen Eisenbahn die Schaffner sehr häufig attackiert werden von Passagieren, wenn es darum geht, dass sie irgendwie dort beim Schwarzfahren erwischt worden sind oder so. Und da sind solche Systeme schon durchaus unter Umständen sehr hilfreich.
Also der Zug fährt ja auf Schienen, da brauchen wir ja nun wirklich keinen Peilsender.
Nee. Sie laufen ja nicht nur auf Schienen rum, danach geht es auch häufiger mal nach draußen. Das heißt, die Sitze befinden sich nicht ausschließlich im Zug.
Bleiben wir nochmal kurz bei dem Thema Forschung, Herr Johanning. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, gibt es dann Institutionen, Institute von Universitäten, wo es eben Mitarbeiter gibt, die mit ihren Mitarbeitern gemeinsam forschen, um einfach mal klar zu bekommen, wie dieser Status des Forschungsprojekts genau gerechtfertigt wird bei INDECT. Sie bekommen ja vermutlich Mittel für eine Entwicklung von Technologien, und wie arbeiten Sie mit den Universitäten zusammen?
Also teilweise haben wir Mitarbeiter der Universitäten auch direkt hier bei uns im Hause sitzen. Teilweise sind unsere Mitarbeiter an den Universitäten, um bei bestimmten Punkten intensiv zusammenzuarbeiten und Ergebnisse oder neue Funktionen, die im Rahmen dieses Projektes entwickelt werden, übertragen wir oder versuchen wir dann auch in unsere Produkte mit einzubringen.
Andreas Ruch, Sie sind ja an einer Universität tätig. Ist das eine übliche Verfahrensweise, dass für neue Forschungsfelder, neue Entwicklungsfelder eben solche Kooperationen zwischen Privatwirtschaft und Universitäten entwickelt werden, um dann zu sehen, welche Ideen können wir wie austauschen?
Also es finden ja in Deutschland auch mehrere Projekte statt, die sich innerhalb dieses oder die sich in bestimmten Forschungsverbünden bewegen, gefördert auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, öffentliche Sicherheit. Und da geht es mittlerweile sehr stark auch in die Richtung, dass Geisteswissenschaftler beteiligt werden, zusammen mit technischen Partnern und auch zusammen mit der Industrie. Ja.
Welche Aufgabe haben die Geisteswissenschaftler in dem Kontext? Geht es darum, um so eine Art moralisches Controlling, oder wie kann ich mir das
vorstellen? Es ist nicht nur ein moralisches Feigenblatt, sondern es geht auch oftmals um die sozialwissenschaftliche Begleitforschung, also beispielsweise mittels empirischer Untersuchungen dann die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung herausfinden oder auch tatsächlich die Wirkungsweise oder die tatsächlichen Auswirkungen des Systems dann eben begleitend darzustellen, um eben möglicherweise auch während des Forschungsprojekts dann mit entsprechenden Anregungen einzugreifen.
Mal eine Frage in die gesamte Runde. INDECT ist ein Forschungsprojekt der Europäischen Union. Ist denn eigentlich adäquat gewährleistet durch einen Teil des Forschungsprojekts, dass es sozusagen eine Art philosophisch-moralisch-sozialwissenschaftlicher Begleitung gibt, um zu sehen, welche Wirkung hat so ein Projekt auf Gesellschaft?
Nein. Ich sage ganz klar nein. Es gibt keinerlei Untersuchungen innerhalb des Projekts, was für Auswirkungen das Projekt hat, sondern sie kümmern sich lediglich, also es gibt ja da den berühmt-berüchtigten Ethikrat, sage ich mal.
Der scheint doch genau diese Aufgabe zu übernehmen.
Der eigentlich die Aufgabe hat, aber von den Richtlinien, wie sie jetzt momentan bei diesen Forschungsprojekten sind, sich nur um das Forschungsprojekt selber kümmert. Also was passiert während der, Zeit, wo ich an diesem Projekt forsche und Daten erhebe. Ich muss ja, in dem Fall wird es ja auch von Projektteilnehmern erhoben, die Daten und ausgewertet. Um dieses Thema kümmern die sich, ob die Daten dann geschützt sind oder ausreichend geschützt sind, aber um die Konsequenzen, was das Projekt mal anrichtet. wird sich überhaupt nicht gekümmert.
Nils Johanning, inwieweit sind Sie als Innotech mit dem Ethikrat des Projekts Indect in Berührung? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch? Sind Sie da, müssen Sie da Ergebnisse anliefern, dass die die auswerten können?
Also da gibt es, Sie haben schon Kontakt zu allen Arbeitspaketen und besuchen die auch. Es gibt die einzelnen Arbeitspakete, tauschen sich in verschiedenen Rhythmen regelmäßig aus und besuchen sich gegenseitig. Und dort sind auch immer wieder Mitglieder des Ethikrats anwesend. Dann haben wir auch Gesamttreffen und dort werden diese Themen auch sehr intensiv diskutiert, weil natürlich auch letztendlich aufgrund auch der Bekanntheit des Projekts eine sehr hohe Verantwortung auf diesem Ethikrat liegt. Und ich würde nicht sagen, dass man sich jetzt nur rein mit den Fragestellungen, die das Projekt betreffen, beschäftigt, sondern es geht natürlich auch um grundsätzlich Fragen. Ich meine, dort sind ja auch Leute aus der Praxis. Wir haben auch einen Professor aus dem Ethikrat, also einen Professor für Philosophie, ein Professor für ethische Fragestellungen. Und das sind durchaus Diskussionen, die natürlich auch mit Leuten aus der Praxis diskutiert werden, die sagen, okay, wir haben immer wieder diese und die Probleme. Wie gehen wir damit um? Wie weit dürfen Systeme gehen? Das sind Fragen, die dort durchaus intensiv auch in regelmäßigen Abständen diskutiert werden.
Aber davon kommt nichts an die Öffentlichkeit, sage ich mal, sondern im Prinzip auf Fragen, was für Auswirkungen es hat, wird meistens geantwortet, dass das nicht Gegenstand der Betrachtung ist. Und wenn man sich mal anschaut, wer von dem Ethikrat angeführt wird, nämlich der oberste Boss der nordirischen Polizei, kann man sich ganz genau vorstellen, was im Prinzip in diesem Ethikrat ja abläuft.
Wenn man beispielsweise auf die Seite des Indect-Projekts geht, indect-project.eu, dann ist Ethic Issues eine der prominentesten Navigationspunkte. Anscheinend ist es doch integraler Teil des Projekts. Andreas Ruch, mal nochmal zu Wissenschaften zurück. Es ist ja so, dass es in Deutschland und nicht nur in Deutschland eine große Debatte gibt darüber, inwieweit Wissenschaft Grundlagenforschung sein soll und inwieweit sie sich eben anwendungsorientiert ausrichten soll. Ist nicht die Wissenschaft genau bei so einem Projekt wie Indect in einer ganz, ganz komplizierten, problematischen Situation? Denn einerseits muss man, um so ein Projekt voranzutreiben, sehr anwendungsorientiert denken, aber um es in das gesellschaftliche Gesamtgefüge einzubetten, ist man eigentlich genötigt, die größtmögliche Distanz zu wahren. Wie kann die Wissenschaft mit so einem Projekt umgehen?
Das ist eigentlich die Gefahr dann bei allen Projekten, die tatsächlich hinterher angewendet werden können. Auf der einen Seite ist man natürlich immer an Forschung interessiert und ich finde das Projekt auch sehr interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass man als Techniker ein sehr großes Interesse hat, diesen Bereich zu erforschen. Die Frage ist dann natürlich letztlich, inwiefern es eingesetzt wird und da denke ich auch ein Stück weit pragmatisch, wenn es tatsächlich hinterher einen Prototypen gibt oder etwas Einsatzfähiges gibt, dann wird das Begehrlichkeiten wecken, ob jetzt bei Betreibern kritischer Infrastruktur oder bei Polizei der Länder oder des Bundes. Da tritt es dann ja in der Regel oftmals zurück, die Bedenken, die dann auch aus philosophischer, ethischer oder sozialwissenschaftlicher Sicht geäußert werden.
Welche Bedenken sind denn eigentlich aus Ihrer Sicht in philosophischer, moralischer Hinsicht die schwergewichtigsten?
Also ich denke, zum einen die individuelle Komponente, dass ich mir, wenn es jetzt tatsächlich im öffentlichen Raum eingesetzt wird, dass ich mir als Einzelner gar nicht sicher sein kann. Wir diskutieren jetzt auch, oder wir haben 10 bis 15 Minuten überhaupt darüber diskutiert, was das System kann. Wenn wir jetzt schon, vielleicht als kleine Experten darüber recht lange diskutieren, der Laie weiß gar nicht, was mit seinen Daten passiert und ist sich dann vielleicht sehr unsicher, was er tun kann, was er überhaupt noch tun sollte, wird möglicherweise darauf verzichten, von Grundrechten Gebrauch zu machen, also möglicherweise an Bürgeraktivitäten teilzunehmen oder an Versammlungen teilzunehmen. Also einmal die individuelle Komponente, die bedroht ist. Dann natürlich auch die gesellschaftlichen Auswirkungen, denn unser Gemeinwohl oder unsere Gesellschaft lebt ja auch davon, dass Menschen sich an der Meinungsbildung beteiligen, also aktiv werden, auch abweichende Meinungen äußern und auch durchaus abweichendes Verhalten im Bereich der Kunst oder in der Öffentlichkeit an den Tag legen. Und wenn darauf verzichtet wird, aus Angst oder aus Unsicherheit, was mit den Daten passiert, hat es eben einmal, ja, beschränkt es den Einzelnen in seiner Freiheit und wirkt sich, denke ich, auch negativ auf die Gesellschaft aus.
Aber sind wir gerade nicht hier der schlagende Gegenbeweis? Wir haben vor 2 Wochen bereits die Staatstrojaner-Debatte gehabt, die nun wirklich in allen Zeitungen nachzulesen waren, wo sich alle politischen Akteure äußern konnten. Wir sprechen jetzt hier eine Stunde lang über Indect und haben die Gelegenheit, dieses Projekt auch sehr kritisch zu betrachten. Ist nicht da ausreichend Öffentlichkeit da und findet da nicht ein Meinungsbildungsprozess gerade statt, Linus Neumann?
Ganz im Gegenteil. Also was das einfach nur zeigt, ist ja, dass, ich glaube, der wichtige Punkt bei Indect ist ja auch, dass dieses System oder dieser Ansatz ein unglaubliches Missbrauchspotenzial hat, das ihm innewohnt. Und gerade der Staatstrojaner zeigt ja, dass es nicht unbedingt so ist, dass Ermittlungsbehörden davor zurückschrecken, eventuell vielleicht über
Kompetenzen zu überschreiten auch.
Kompetenzen zu überschreiten, Gesetze zu überschreiten, Dinge einzusetzen und ja, sagen wir also ganz klar ethische oder gesetzliche Vorgaben zu ignorieren. Und wenn ich dann so ein System wie Indekt habe und unter der Grundvoraussetzung, dass das alles irgendwie für die Terrorismusabwehr ist und Schaden von den Menschen abwenden soll und nur im Sinne des Positiven genutzt wird, kann man ja, selbst dann wird schon schwierig dafür zu argumentieren, so eine Vollüberwachung trotzdem zu machen. Wenn man dann aber weiß, dass das absolut für jeden Quatsch missbraucht werden kann, sagen wir einfach mal, da demonstrieren Menschen und ich möchte einfach mal wissen, was sind das so für eine Bevölkerungsgruppe, ne? Was haben die denn da so? Niemand wird mich ja nachher daran hindern, mit meinem Indekt auch einfach mal Daten über Menschen anzufordern, die vielleicht nicht sich gerade bösartig verhalten.
Aber vermutlich ist es einfacher, das Ganze anhand einer Facebook-Gruppe nachzuvollziehen, die sich zu der Demonstration verabredet hat, und man sieht da schon eben anhand der dortigen klaren Namen, die in vielen Fällen gebraucht werden, das sind diejenigen, das ist der gesellschaftliche Querschnitt, der da aktiv ist.
Und also
Silvia Jonik.
Ja, und vor allen Dingen, also jetzt, wenn man jetzt mal sieht, dass dann einige wenige so ein mächtiges Instrument in der Hand hat, wer kontrolliert die eigentlich noch? Was die machen?
Gut, das ist eine ganz wichtige Frage, die vielleicht Nils Johanning stellen wollen. Vorher noch mal eine Bemerkung meinerseits. Der Missbrauch, den wir jetzt beim Staatstrojaner beobachten konnten, ist natürlich eine Konstante. Den Missbrauch wird es immer wieder geben, es wird immer wieder Unzulänglichkeiten geben, aber wenn wir diesen Missbrauch als Ausschlusskriterium einsetzen, dann müssten wir auch Küchenmesser und PKWs verbieten, denn die können auch sehr schnell in der Hand des Falschen zur Waffe werden. Ist das nicht sozusagen ein Totschlagargument, dem man sich etwas differenzierter stellen sollte?
Also ich denke auch, das ist auch nochmal so ein Beispiel, es geht ja darum, also wenn man vom Missbrauch spricht, also erstmal ist natürlich, wer entscheidet solche Systeme? Letztendlich sind das auch politische Entscheidungen, wie Parameter für solche Systeme vielleicht festgelegt werden. Das, worüber ich mich in all den Diskussionen immer ein wenig wundere, ist zum Beispiel die Fragestellung, ob Google oder Skype einen Ethikrat beschäftigen, weil ich denke, dass heute einfach in der digitalen Welt, das vielleicht auch eigentlich schon das Bewusstsein noch fehlt, dass jeder, der täglich mit seinem Rechner bei Google auf die Seite geht, mit seinem Google-Telefon unterwegs ist und in Zukunft auch noch mit Google bezahlen wird, im Prinzip eine volle Transparenz all seiner digitalen Tätigkeiten einem Unternehmen zugibt, was hohe kommerzielle Interessen hat. Das, was die Sicherheitsbehörden ja tatsächlich durchaus und meiner Meinung nach auch gerechtfertigt im Fokus haben, ist eben wirklich Sicherheit zu gewährleisten. Wie auch immer die definiert sein mag, das kann in anderen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden, aber erstmal geht es ja darum, tatsächlich auf kriminelle Aktivitäten und zur Sicherung von Infrastrukturen und Ähnlichem in der städtischen Umgebung darauf hinzuarbeiten.
Nils Johanning, verstehe ich Sie richtig, dass Sie erstmal so argumentieren, Technik ist von Haus aus moralisch neutral und es geht darum, wie wird sie eingesetzt und wer kontrolliert den Einsatz?
Ich denke einfach, dass es ist der falsche Weg zu sagen, solche Systeme sollen per se irgendwie nicht irgendwo zum Einsatz kommen. Die digitale Welt ist einfach gekommen in den letzten Jahren, wir haben sie da. Und man muss eben diese Techniken akzeptieren, weil aus dem Leben heute sind sie meiner Meinung nach nicht wieder wegzudenken. Und auch also das Beispiel Staatstrojaner, ich bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt die Leute, die das System eingesetzt haben, sich dessen bewusst waren, dass sie sich dort quasi gegen das Gesetz verstoßen haben, weil einfach die Technik meiner Sicht nach an einigen Stellen schneller entwickelt, als das Verständnis der Menschen, die diese Technik nutzen, eigentlich mit sich bringt.
Wie sieht denn die Kontrolle bei Ihnen eigentlich aus? Ist das Teil des Indekt-Projektes, die Kontrolle mitzudenken? Werden da sozusagen Szenarien gestrickt, dass wie Sie jetzt mit Ihren Kooperationspartnern da Strategien entwickeln und dann überlegen, wie werden die politisch kontrolliert, oder ist das gar nicht Ihre Aufgabe?
Also letztendlich denke ich, ist erstmal wichtig, dass eben, was man immer auch entwickelt, dass das gegenüber Konventionen auch einwandfrei sein muss. Also man kann nicht etwas entwickeln, wo man definitiv weiß, wenn diese das zu tragen kommen würde, wäre das eine illegale Nutzung.
Das wird da aber gerade getan. Wenn dieses Internetprojekt zum Einsatz kommt, ist das eine anlasslose Datenerhebung. Ich meine, nur, dass ich auf dem Bahnhof rauflaufe, rechtfertigt noch lange nicht, dass meine Daten erhoben wären und ich gefilmt und diese Daten möglicherweise, weil ich zufälligerweise renne, weil ich gerade meinen Zug verpasse, an eine Polizei übermittelt wären.
Ja, aber das ist doch ganz einfach. Also erstmal ist es eine öffentliche Infrastruktur, die durchaus kritisch ist. Ich als Bürger habe durchaus kein Problem, ganz persönlich kein Problem damit, in einen Bahnhof zu gehen, zu wissen, da sind Kameras. Weil der Punkt ist ja, wenn da nichts passiert in dem Moment, wo Sie oder ich dort auf diesem Bahnhof langlaufen, kurze Zeit später werden dann ja solche Daten auch automatisch wieder gelöscht.
Das heißt, und das stimmt nicht.
Genau.
Das stimmt einfach nicht. Wenn sie das System machen, dass die Daten einfach wieder löscht, dann wird dieses System, das wissen sie selber, niemals an den Punkt kommen, für sie sinnvoll arbeiten zu können. Weil sie wollen ja genau das verhindern. Sie wollen ja lernen. Sie wollen ja, dass dieses System beständig lernt. Und sie wollen ja genau diese Daten, dass etwas für das System nicht auffällig war und vielleicht später trotzdem etwas passiert ist, genau das wollen sie ja haben. Das haben wir genauso bei den Nacktscannern, die in den USA zum Einsatz kommen oder auch in Deutschland, wo es dann eben oder in Deutschland diskutiert wurden, wo dann behauptet wurde, diese Fotos würden nicht gespeichert. Selbstverständlich werden die gespeichert. Ja, ganz klar, weil ich möchte ja, wenn dann irgendwann wieder jemand irgendwas mit ins Flugzeug gebracht hat, was er nicht dort hätte hinbringen sollen, dann möchte ich ja das Bild sehen und mein System anpassen und dem beibringen, pass mal auf, da und da musst du besser hinschauen oder achte mal auf diese oder jene Unregelmäßigkeit. Also es ist völlig klar, entweder dieses System speichert nicht und ist dysfunktional, funktioniert einfach nicht, oder es speichert und lernt und dann könnte es funktionieren.
Herr Jorning.
Ja. Also das sehe ich technisch vollkommen anders. Es muss nicht um lernen zu können, Daten vorhalten und speichern, sondern es geht darum, es gibt sogenannte flüchtige Speicher und das ist ein gängiges Prinzip auch in Sicherheitstechnologien, dass für einen Zeitraum X Daten vielleicht vorgehalten werden. Das muss man dann definieren, das sind in der Regel 1, 2, 3 Tage, zum Beispiel bei Videokameras heute im städtischen Bereich oder im öffentlichen Bereich. Und danach müssen diese Daten automatisch wieder überschrieben werden. Es mag ältere Techniken geben, wo das mit dem Überschreiben nicht so einfach funktioniert, aber es ist ja eine Vielzahl von Daten. Wenn man sich vorstellt, wie viele Kameras man im Bundesgebiet alleine hat, was die an Datenmengen produzieren, dann wären das Kostenfaktoren, um solche Daten auf lange Zeit vorzuhalten. Das macht wirtschaftlich gar keinen Sinn.
Von langer Zeit rede ich auch nicht. Von langer Zeit rede ich ja nicht.
Das klang gerade so, wir würden alles permanent speichern.
Sie haben gerade gesagt, jemand geht über den Bahnhof und wenn er da wieder raus ist, dann werden die Daten ja gelöscht. Oder wenn er nicht auffällig ist, wird er ja nicht...
Genau, ich habe gesagt, es geht ein temporärer flüchtiger
Speicher. Wie lange muss man sowas speichern, um einigermaßen zuverlässig ermitteln zu können, Herr Johannes?
Also so aus meiner Erfahrung liegen die Praxisspeicherungen zwischen 24 und 72 Stunden.
Okay, das heißt, man hat dann noch die Gelegenheit, wenn das zu einer Straftat gekommen ist, beispielsweise ein Attentat im Zug, dass man sieht, wer hat die letzten 2 Tage auf dem Bahnhof sich bewegt.
Genau.
Und aber sind ja trotzdem auch die, das sind ja trotzdem die Daten, die da am Bahnhof erhoben werden. Bleiben wir bei diesem Szenario. Wir haben einen Terroranschlag in einem Zug. Wir wissen, dass der Zug im Berliner Hauptbahnhof losgefahren ist. Jetzt haben wir Daten von 72 Stunden dort von den Personen, die den Bahnhof betreten haben. Die Analyse kann doch nur mit Algorithmen geleistet werden. Das kann doch niemand, können doch keine Menschen mehr leisten, diese Daten auszuwerten. Wie definieren Sie das Profil dieser Algorithmen? Wie werden diese ermittelt? Was sind sozusagen die Verdachtsstrukturen?
Also ich muss sagen, wir kennen Beispiele, wo es, sag ich mal, Vorfälle in der Bundesrepublik gab und dann sind die Polizeibehörden durchs Land gegangen und haben wirklich auch überall Videodaten eingesammelt und diese auch manuell dann ausgewertet, um zu gucken, wenn in einer Stadt ein Verbrechen war, da sind Kennzeichen vom Ausland gewesen, die müssen irgendwo getankt haben, dann geht man vor, sammelt Daten von Tankstellen ein und diese Reaktionszeit muss man ja auch haben. Wie jetzt ein Algorithmus aussieht, also das, was wir ja im INDEC-Projekt auch machen, sind ja eben wenn irgendwo, ja, sind ungewöhnliche Mengen, kommen Menschenmengen zusammen, dass es da in ein Gerangel kommt, sind irgendwo Hilfeschreie, also auch Audio ist ja ein Teil dieses der Geschichte, der mit dabei ist. So, also Feuer wird erkannt, laufen Leute über Bahnschienen oder ähnliches, gibt es im Verkehr, fahren Fahrzeuge gegeneinander. Das sind ja Sachen, die dort erkannt werden sollen.
Ja. Machen wir mal einen kleinen Sprung vom INDEC-Projekt zu diesem amerikanischen FAST-Projekt vom Heimatschutzministerium, was ja nochmal in gewisser Hinsicht einen Schritt weitergeht und quasi eine Echtzeitermittlung möglich macht. Es soll in diesem Projekt möglich werden, dass bereits in der Feldforschung ist, das heißt also im Realraum getestet wird, dass eben nicht nur Bilder analysiert werden, sondern eben auch Bewegungsdaten analysiert werden, live analysiert werden, beispielsweise in kritischen Infrastrukturen wie Flughäfen. Dann sollen aber auch solche Daten hinzukommen wie der Austritt von Schweiß, die Herzfrequenz etc., wenn jemand eincheckt am Flughafen. Herr Ruch, Sie als Kriminologe, wie kann ich mir das eigentlich genau vorstellen? Jetzt haben wir also einen Verdächtigen, der den Flughafen betritt. Jetzt sagen uns alle Indikatoren, die wir aufgebaut haben, sagen, dieser Mann ist hochgradig verdächtig. Er ist, soweit wir wissen, aufgrund vielleicht auch von E-Mails, die wir vorgecheckt haben, von Kontobewegung, Reisebewegung und so weiter und so fort, er ist ein potenzieller Täter, der unmittelbar vor dem Begehen einer Tat steht. Wenn wir diesen Menschen jetzt verhaften, für was wird er eigentlich angeklagt? Für die Tat oder für das Vorhaben der Tat? Und wie sind wir eigentlich beweispflichtig als Gesellschaft demjenigen gegenüber?
Ja, Verdächtiger ist ja schon mal ein wertender Begriff. Wer nimmt diese Wertung vor an dieser Stelle? Also wenn...
Wir haben jetzt Ermittlungsbehörden, die NSA, die CIA, das FBI und so weiter oder hier das BKA und die europäischen Ermittlungsbehörden und wir haben wirklich, es spricht sehr, sehr vieles dafür, 99,99999%, dass dieserjenige kurz davor ist, ein Attentat zu begehen.
Ja, dann ich gehe davon aus, dass es in diesem Fall nicht die Technik ist, die uns diese Erkenntnis gegeben hat, sondern das sind natürlich, es wird letztlich vom Menschen bewertet. Es müssen Dinge interpretiert werden, vielleicht Schriften interpretiert werden oder Gespräche interpretiert werden. Und gut, diese Person wird möglicherweise bestraft wegen Vorbereitung eines Verbrechens oder wegen des Versuchs des Verbrechens. Ich glaube aber nicht, dass uns die Technik an der Stelle dort den entscheidenden Impuls geben wird, sondern dass es tatsächlich letztlich wieder der Mensch ist, der in bestimmte Äußerungen, ob nun schriftlich oder mündlich, eine Bedeutung hineinlegt. Und ich glaube nicht, dass tatsächlich die Videoüberwachung den Sprung geben wird, um terroristische Anschläge oder schlimme Taten gegen Leib oder Leben von vielen Menschen verhindern wird. Beispiel Staatstrojaner. Ich denke nicht, dass Terroristen ihre Computersysteme so schützen werden, dass ein Staatstrojaner keinen Zugriff hat. Vorratsdatenspeicherung hätte auch nicht den Kofferbomber von Köln verhindert. Also ich denke nicht, dass die Technik dort uns den entscheidenden Impuls geben wird, sondern dass es letztlich der Mensch bleiben wird.
Dann verstehe ich die ganze Aufregung um die Projekte wie Indict und Fast nicht, muss ich sagen. Denn diese Projekte sind doch anscheinend in der Lage, aus großen Datenmengen, die erhoben werden, eben Mitschnitten von Bahnhöfen, Auswertung von Kontobewegungen und so weiter und so fort, was wir jetzt hier vielfach diskutiert haben, eben Verdächtige zu rechnen. Ich sage nicht, dass sie sofort verurteilt werden, vollautomatisch, ja. Das wäre ja noch schöner. Aber offenbar können wir aus der Menge dann Verdächtige... Bewegung zumindest.
Verdächtig und verurteilt muss man ja auch auseinanderhalten. Dieses Verdacht begründet ja erstmal das Präventive, also bevor etwas passiert ist. Ich denke nicht, dass das die Technik leisten kann, uns dort wirklich den entscheidenden Impuls zu geben, eine Tat zu verhindern, bei der Strafverfolgung möglicherweise. Aber es wird ja immer argumentiert, dass die Technik etwas verhindern kann. Das glaube ich nicht. Und ich denke, dass das Mehr oder das Positive auf Seiten der Strafverfolgung nicht die Gefahr überwiegt, eben für das Individuum, dass man als Person darauf verzichtet, sich irgendwo im öffentlichen Raum zu betätigen, weil man möglicherweise in ein Raster gerät oder auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft, dass eben ja gesellschaftliche Meinungsbildungsprozesse gar nicht mehr stattfinden, weil viele Menschen sich unsicher fühlen.
Nils Jörling, jetzt müssten Sie doch als Innovator im Bereich Sicherheitstechnologie heftig widersprechen. Ihr Ziel muss es doch eigentlich sein, Straftaten zu verhindern.
Also verhindern, wie gesagt, für mich, also aus meiner Sicht geht es darum, eben im Falle von Problemen darauf hinzuweisen, Achtung, hier ist etwas, um möglichst schnell darauf zu reagieren. Grundsätzlich, wenn jemand eine Straftat machen möchte, bin ich der Meinung, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, dann wird er sie auch machen können.
Ja. Und was Sie dann tatsächlich, wenn etwas im Gange ist, ist es eigentlich schon passiert? Geben Sie das auch implizit zu. Mhm. Sie werden nicht in dem Moment, wenn der Verdächtige den innerlichen Entschluss fasst, jemanden zu schlagen, jemanden zu töten oder eine Bombe zu zünden, das können Sie nicht vorhersagen. Sie können es.
Auf der anderen Seite,
es gibt ja die berühmten Sauerland-Bomber, die man ja ganz offenbar vor dem Umsetzen ihrer Straftat.
Weil sie schon mitgeteilt haben und der Mensch das bewertet hat.
Richtig, aber die Detektion, wer kauft etwas, dies, das sind schon Sachen, wenn jemand in einem Forum vielleicht ankündigt, ich baue jetzt meine Bombe zusammen und packe die morgen irgendwo hin, da kann ich nicht alles Leute ransetzen, die solche Foren vielleicht durchgucken. Sowas könnte durchaus auch von Computern, Algorithmen automatisch im Zweifelsfall detektiert werden, um zu sagen, Achtung Leute, guckt da mal genau hin, vielleicht ist da etwas, was wir betrachten müssen.
Das ist ja auch ein ausgesprochen sinnvolles und realistisches Szenario, dass jemand, der eine Bombe irgendwo detonieren möchte, das vorher ankündigt, um anderen die Gelegenheit zu geben, das zu vereilen.
Also wenn wir nach Norwegen blicken, ist es ja so, dass der dortige Täter Anders Breivik schon sehr deutlich geworden ist im Vorfeld, dass er eben ein hohes Aggressionspotenzial
zumindest hat. Aber dann hätte er es gelassen, wenn es Indekt in Norwegen gegeben hätte und er es tatsächlich gewollt hätte und so entschlossen war, hätte er es auch verhindert. Er wär wahrscheinlich drumherum tätig geworden.
Das weiß man nicht. Also ein Beispiel gerade, was das angeht, er ist ja danach auch mit gezogener Waffe quasi durch die Stadt gelaufen. So, und eine der Sachen ist eben auch, dass unter Umständen dann solche Objekte wie Waffen in der Hand von Personen identifiziert können, durch Kameras werden können und zu sagen, Achtung, da ist eine, da rennt jemand mit einer Pistole in der Hand rum, guck da doch bitte mal hin.
Also ja, bloß das machen ja Sicherheitsbeamte oder Sicherheitsleute auch, die haben auch eine Waffe dabei. Also
aber die rennen nicht mit gezogener Waffe durch die Gegend, dann wissen andere Sicherheitsleute, da ist etwas, wo wir genauer hingucken müssen.
Wenn jemand im Einsatz ist, hat er die Waffe auch gezogen, oder?
Hatte Breivik übrigens ja auch an, ne? Eine Uniform.
Nachher. Genau, ja. Also es wäre nicht mal erkennbar gewesen.
Auch ein bisschen durcheinander. Also ich muss jetzt nochmal in die Runde fragen, wie sind die Einschätzungen? Ist eine präventive Ermittlung von Taten durchaus denkbar oder nicht? Ob sie dann moralisch wünschenswert ist, nochmal eine andere Frage. Aber ist sie wenigstens, wenn man es technisch, lassen wir mal die moralischen Vorbehalte außen vor, wäre es denkbar, wenn man genug Daten korreliert, genug Muster hat, dass man sagt, hier ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn das nicht machbar ist, dann brauchen wir uns gar nicht aufzuregen, also glaube ich, weil dann können wir es sofort auch lassen, dann können wir in diesem Moment einstellen.
Es ist natürlich schon so, dass je mehr Daten ich habe, desto zuverlässiger wird meine Vorhersagewahrscheinlichkeit. Der fragliche Punkt, man wird letztendlich, wenn man so etwas machen wird, wird man sagen, okay, dieses System funktioniert halbwegs, aber es ist nicht gut genug, es braucht mehr Daten. Ja, das ist also ganz klar, wir brauchen immer mehr Daten, weil es wird immer, je höher das Aggregationsniveau ist, desto besser wird meine Vorhersagewahrscheinlichkeit. Also haben wir einmal den Aspekt, dass wir immer mehr Daten dafür haben wollen. Zweitens werden wir niemals ein System an dem Punkt kriegen, hundertprozentig entscheiden zu können, sondern es wird immer einmal einen Anteil geben von False Positives und False Negatives, also falsche Positiv-Identifikationen und falsche als ungefährlich Einstufungen. So, jetzt möchte ich mein System natürlich so, also nennt man Sensitivität und Spezifität, das heißt natürlich, ich möchte eigentlich mein System so haben, dass es eine etwas höhere Sensitivität hat, auf dass ich die False Negatives reduziere. Das heißt, ich werde also letztendlich das System immer so einstellen, dass ich lieber viele Leute, die unverdächtig oder ungefährlich sind, identifiziere, als eine Person, die gefährlich ist, nicht. Und da denke ich, da kommt natürlich auch dann dieser, da sieht man dann diesen Kollateralschaden, der einfach eingebaut ist, solange wir in der Forschung darin verhaftet bleiben, nur probabilistische Vorhersagen treffen zu können in dem Bereich. Und das wird meiner Einschätzung nach noch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, bis vielleicht auch in die Ewigkeit so bleiben.
Nils Jörning, werden Sie ja vermutlich so vorgehen, widersprechen Sie mir, falls ich falsch liege, Sie ermitteln eben mit diesen Wahrscheinlichkeitsgraden Auffälligkeitsmuster, abnormes Verhalten und hoffen, dass am Schluss dann eben der polizeiliche Ermittler in menschlicher Person entscheidet. Aber ist denn dieser polizeiliche Ermittler, der am Ende entscheiden muss, wenn ihm da von der Maschine 4, 5, 6, 7 Personen vorgelegt werden, noch in der Lage, autonom, unabhängig, intellektuell frei zu entscheiden? Oder ist er nicht längst so vorgeprägt von den Wahrscheinlichkeiten, die ihm die Maschine anliefert, dass er sagt, Zugriff?
Gut, ich meine, das ist natürlich bestimmt auch einer der Punkte, die sich ergeben werden, dadurch, dass immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Muss man eben auch gucken, wie geht man mit diesen Daten um, wie können sie bewertet werden und was hat das vielleicht auch für einen Einfluss auf die Personen, die mit diesen Daten arbeiten. Also meine Einschätzung ist schon, dass ich davon ausgehe, dass ein Polizeimitarbeiter oder jemand, der dort mit diesen Daten arbeitet, auch immer einen sehr hohen Grad an praktischer Erfahrung hat. Das heißt, da treffen ja Sachdaten mit praktischer Erfahrung übereinander und da denke ich, daraus wird dann immer eine Entscheidung herausgeleitet werden. Also ich denke schon, dass man da auch weiterhin eine objektive Meinung haben kann, soweit das möglich ist.
Andreas Ruch, werden eigentlich die Mitarbeiter der Polizei auf diese neuen Werkzeuge, die ihnen da zur Verfügung stehen könnten, zukünftig adäquat vorbereitet? Das braucht ja doch offenbar eine hohe Kompetenz, um sich eben nicht verleiten zu lassen.
Das will ich doch hoffen, dass dort die adäquate Vorbereitung stattfindet. Ich möchte aber dennoch dann noch mal kurz auf die grundsätzlichen Bedenken eingehen. Es wird ja immer argumentiert oder mit dem System, für das System geworben, dass man sagt, es können Taten verhindert werden, die ganz schlimm sind und die sich gegen die sogenannten überragend wichtigen Gemeinschaftsgüter richten. Also das, was das Verfassungsgericht auch als Hürde immer aufstellt, auch im Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Ich denke aber, dass gerade diese Taten, also Taten, die sich gegen Leib oder Leben einer Vielzahl von Menschen oder Bombenattentate, dass diese Taten dadurch nicht verhindert werden können. Dass es gar nicht erst zur Polizei kommt, sondern dass die potenziellen Täter oder die Tatverdächtigen das System umgehen werden. Und dass wir letztlich, dass ins Netz dann letztlich Eigentumsdelikte gelangen, also Kfz-Diebstähle oder Sachbeschädigungen und womit nicht geworben wird. Ich denke, dass da eine Diskrepanz ist zwischen der Werbung und dem, was das System tatsächlich erreichen kann.
Herr Johanning?
Also das sehe ich da definitiv anders, weil man einfach über die verschiedenen Arbeitspakete hinwegschauen muss. Und es ist halt, weil es wirklich 10 unterschiedliche Stränge sind, an denen dort gearbeitet wird, sehe ich da für jeden für sich durchaus als sehr effektiv, auch für die Zukunft und als sehr wichtig. Also
Wir sind jetzt hier auf der Zielgeraden des Online-Talks, Herr Jonang. Kurze Frage nochmal an Sie am Schluss. Noch ist INDECT ein Forschungsprojekt. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie werden in den nächsten 3 bis 5, vielleicht 8 oder 10 Jahren die Umsetzung der einzelnen Forschungsergebnisse aussehen? Kommt INDECT als Ermittlungsstandard, als Werkzeug für die Ermittler auf den Markt oder zum Einsatz?
Das kann man heute einfach noch nicht abschätzen. Wir haben zwar schon sehr viele Sachen in prototypischer Form vorbereitet. Also ein Beispiel ist zum Beispiel eine Suchmaschine, um pornografische oder Kinderpornografie in Bildern zu erkennen, in Videos zu erkennen. Diese Sachen werden durchaus schon getestet auch. Das heißt, man beschlagnahmt Festplatten und es wird nur danach durchsucht, ob dort vielleicht irgendwo Kinderpornografie enthalten ist. Solche Tools, einzelne Tools, okay, kann ich mir durchaus vorstellen.
Das ist also ein schönes der Raumfahrt. Die NASA bringt uns die Teflon-Bratpfanne. Einzelne Elemente werden vielleicht kommen. Linus Neumann, kurze Einschätzung. Ist es berechtigt, Angst zu haben? Kommt INDECT?
Ja, also ich denke, man muss mehr Angst davor haben, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die in diese Form entwickeln und quasi in diese Sachen investieren wollen. Weil was also auf jeden Fall ist, ist natürlich Sicherheit, ist immer ein Wettlauf zwischen 2 Parteien und selbstverständlich wird da nie die absolute Sicherheit hergestellt werden und der Überwachungswahn immer größer werden müssen.
Ich hoffe, wir haben etwas Licht ins Dunkel bringen können. Wir haben nur noch 10 Sekunden. Ich habe leider keine Gelegenheit mehr, Ihnen noch ein Schlusswort zu geben. Ich danke den Diskutantinnen und Diskutanten Silvia Jonig, Nils Johanning, Andreas Ruch, Linus Neumann. Vielen Dank, schönen Samstag, machen Sie es gut, nächste Woche Teil 2.